SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon und mit einer Sonderausgabe aus Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, der heute Mittag mit der Verleihung der Preise zu Ende gegangen ist. Und mit Musik der österreichischen Band Wanda. Herzlich willkommen.
Was du mit mir machst, selten so viel gelacht. Ich hab keine Angst mehr, keine Angst. Ich hab keine Angst mehr, keine Angst.
Keine Angst heißt der Song auf dem neuen Album Ende nie der österreichischen Band Wanda. Und aus Österreich senden wir heute auch diese Sonderausgabe des Lesenswertmagazins, nämlich aus Klagenfurt, wo heute Mittag das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis zu Ende gegangen ist. Keine Angst, das könnte auch das Motto der 14 Autorinnen und Autoren gewesen sein, bevor sie sich der Kritik der siebenköpfigen Jury unter der neuen Leitung von Klaus Kassberger gestellt haben. Nach vielen Stunden Lesungen und zum Teil kontroversen Diskussionen stand fest, den renommierten Hauptpreis gewinnt der in Sarajevo geborene und heute in Kaiserslautern lebende Tian Ziller. Wie sich die Literatur des frisch gekürten Bachmann-Preisträgers anhört, welche Auszeichnungen es sonst noch auf den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur gegeben hat, was die Autorinnen und Autoren sagen, wie sich die Jury geschlagen hat und welche Bedeutung der Bewerb, wie er in Österreich heißt, auch nach schwierigen Jahren für Verlagsleute hat, all dies erfahren Sie in der nächsten Stunde hier auf SWR Kultur. Traditionell beginnt der Bachmann-Wettbewerb mit der Rede zur Literatur, die in diesem Jahr von einem ehemaligen Gewinner des Bewerbs, nämlich dem Dramatiker und Schriftsteller Ferdinand Schmalz, gehalten worden ist. Und der sagte unter anderem Folgendes.
Gute Texte, die ihre inneren Krisen offenlegen, indem sie eben nicht eindeutig sind, sondern ein so oder so zulassen, indem sie etwas von einem Garten haben, durch den die Leserinnenschaft ihren je eigenen Weg finden muss, der so verwachsen ist, dass er keinen geraden Trampelpfad zulässt. Solche Texte lösen auch bei mir als Leser im positivsten Sinne eine Art Krise aus. Texte, die mich nachhaltig geprägt haben, wie Jelineks Bukolit, Dürrenmatts Durcheinandertal, die Hörspiele von Ilse Eichinger, die Theatertexte des dieses Jahr viel zu früh verstorbenen René Polesch, waren alles Texte, die beim ersten Lesen so etwas wie ein lustvolles Nichtverstehen auslösten. Und ich will jetzt hier nicht behaupten, dass jede Verklausuliertheit gleich literarisch wertvoll ist, aber es gibt ein Nichtverstehen, das neugierig macht, das einen erst in den Text hineinzieht, ein Nichtverstehen, das in uns als LeserInnen nicht die Frage aufwirft, was stimmt mit diesem Text nicht, sondern die Frage, was stimmt mit unserem Lesen nicht.
Der Schriftsteller Ferdinand Schmalz war das in seiner Rede zur Literatur, die er am vergangenen Mittwoch im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten gehalten hat. Allerdings haben sich letztlich dann doch eher jene Autorinnen und Autoren bei der Preisvergabe durchgesetzt, die mit klarer und präziser, mit alles andere als verrätselter Prosa überzeugt haben. Also sie haben sich nicht ganz so an den Ratschlag von Ferdinand Schmalz gehalten. Den Ingeborg-Bachmann-Preis hat in diesem Jahr, wie schon erwähnt, der Schriftsteller Tian Ziller für seinen Text mit dem Titel »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde« erhalten. Es geht um eine Familie, die unter den Kriegsfolgen und der Belagerung ihrer Heimatstadt Sarajevo noch Jahre später zu leiden hat. Und wir hören nun einen Auszug daraus.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen, aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl, fiel mir nichts ein und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten. Sie selbst waren gescheiterte Akademiker. Eine Germanistin und ein Bibliothekswissenschaftler, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen waren, um festzustellen, dass ihre kommunistischen Doktortitel hier wertlos waren. An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde, war sie seit etwa einem Jahr arbeitslos, mein Vater noch länger. Dieser Niedergang hatte den steinernen Hochmut der beiden jedoch nicht brechen können und sie blickten auf Lehrer herab wie Mitglieder eines Symphonieorchesters auf Straßenmusikanten. »Worüber müssen wir sprechen?«, fragte ich meine Mutter, als wir am Küchentisch saßen. »Du musst mir endlich die Wahrheit sagen, Tian.«
»Welche Wahrheit?«
»Versprich, dass du mir die Wahrheit sagst.«
»Versprochen, worum geht's?«
»Wann haben sie dich rumgekriegt?«
»Was meinst du damit? Wer hat mich rumgekriegt?«
»Sie alle. Die Leute vom Amt. Hier und in Bosnien. Die Leute vom Amt.«
»Mama, was redest du da?«
»Du hast keine Ahnung, wozu sie bereit sind. Erst letzte Woche habe ich deine Patentante gesehen, draußen auf der Straße.«
»Tante Dina?«
»Mama, Tante Dina ist tot. Meine Patentante war 1994 im Krieg umgekommen. Ein Granatensplitter hatte sie beim Stillen in den Rücken getroffen. Sie starb mit ihrem Neugeborenen im Arm. Ihr Ehemann, ein geiziger, pedantischer Slowene, war meinen Eltern verhasst und nutzte Dinas Erbschaft, um seine Flucht nach Ljubljana zu finanzieren. Dabei verkaufte er ihren Riesenschnauz auf Jore lieber einem Gangster, der Hundekämpfe veranstaltete, als ihn bei uns zu lassen. Das sagt ihr alle. Meine Mutter betonte dieses letzte Wort, als habe sie bereits mit der gesamten Verwandtschaft die Frage besprochen, ob Dina wirklich tot sei. Aber da stand sie. Wer weiß, was man ihr versprochen hat? Und dir? Was haben sie dir versprochen? Oder drohen sie dir etwa?
Mama, was redest du da?
Das war ein Auszug aus dem Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde« von Tian Ziller, der heute mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Außerdem erhielt Tamara Steiner den mit 10.000 Euro dotierten Kelag-Preis für ihre berührende Mutter-Tochter-Geschichte »Luft nach unten«. Dennis Pfabe ging mit seinem trauernden Protagonisten in der Erzählung Die Möglichkeit einer Ordnung in den Baumarkt und erhielt dafür den Deutschlandfunkpreis. Die literarische Satire über eine saure und gleichsam gefährliche Essiggurke wurde mit dem Dreisat-Preis und zugleich mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, der auch ein Aufenthaltsstipendium in Klagenfurt enthält. So viel zu den Preisen. Über die Qualität auch nicht prämierter Texte spreche ich gleich mit der MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher. Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt ist immer auch eine Art literarische Leistungsschau von jungen Autorinnen und Autoren. Natürlich stellen sich regelmäßig auch etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Urteil der Bachmann-Jury, aber besonderes Augenmerk liegt seit Gründung der Veranstaltung auf den Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Wer in Klagenfurt hingegen durchfällt, hat es später nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wobei es auch schon legendäre Fehlurteile gegeben hat. Über Trends und Themen bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit Katrin Schumacher, Literaturredakteurin beim Mitteldeutschen Rundfunk, sprechen, die seit vielen Jahren nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb reist. Guten Tag, Frau Schumacher.
Hallo, Herr Ottel.
Sehen wir mal von den Preisen ab. Was war für Sie denn die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb?
Es gibt einen Text, der mir sehr gut gefallen hat, der so ein bisschen leise daherkam, aber dann mit einer ziemlichen Rasanz vorgetragen wurde, nämlich Ulrike Heidachers Text. Schwestern hieß der, und da ging es um eine Oma, die im Sterben liegt, um ein Enkelkind, das dorthin kommt, dort auf die Mutter trifft. Es gibt ein paar Verwerfungen zwischen den Generationen, aber dieser doch sehr unspektakuläre Text über ein ansonsten sehr spektakuläres Thema, nämlich dass jemand vom Leben in den Tod übertritt, also ins Jenseits schreitet, was ja normalerweise wirklich mit großem explosiven literarischen Besteck formuliert wird. Das so quasi ganz einfach zu erzählen und unspektakulär und gegen diese vielleicht auch kitschige Erwartung anzugehen, dass da jetzt was ganz Großes passiert, das fand ich wirklich toll. Also das auf so eine friedliche Ebene zu heben und das auch zum Beispiel im Leben zwischen Mutter und Tochter. Da gibt es so Spannungen, die sich aber am Totenbett relativieren. Hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht schauen wir tatsächlich mal auf die Autorinnen und Autoren, die schon einiges veröffentlicht haben. Zum Beispiel Tian Silla hat mit Radio Sarajevo mit Sicherheit einen Roman veröffentlicht, der viel besprochen, gut besprochen worden ist. Was haben Sie zu seinem Text zu sagen? Wie hat der Ihnen gefallen?
Der hat mir ganz wunderbar gefallen, ehrlich gesagt. Ich habe gleich am Anfang gedacht, huch, was ist das? Ist das so eine Art Sascha Stanisic 2.0, was da passiert? Philipp Tingler, der hat das Wort tragikomisch in den Mund genommen und sagte auch, das gibt es nicht so oft in der deutschen Literatur. Das möchte ich bezweifeln, da gibt es doch so einiges. Ich würde fast sagen, man kann es noch mehr fokussieren. Das war kein witziger Text, sondern ein Text, der über Absurditätendarstellungen funktioniert hat. Also die absurden Handlungen, die einem Kriegstrauma entspringen, dass eine ganze Familie ergreift. Da ist eine Mutter, die die Toten sieht. Da ist ein Vater, der repariert auf Gedeih und Verderb Dinge, die niemand gebrauchen kann.
Kaputte Elektrogeräte.
Ja, weder heil noch kaputt. Aber hat natürlich seine Agenda. Ne? Wenn das außen krachen geht, dann müssen die Dinge in Ordnung kommen oder dann müssen irgendwie die Dinge Ordnung schaffen. Das fand ich wirklich interessant, vor allem, weil Tian Silla, ich glaube, es war in einem Interview, erzählt hat, dass er jetzt sich in der Position sieht, über die Vergessenen oder die Generation der Vergessenen zu repräsentieren. Es gibt die Entwurzelten, eben seine Eltern, die mit ihm geflohen sind und die natürlich sich an dem System abarbeiten, in dem sie Jahr und Tag waren. Aber was ist mit den Kindern? Was ist mit denen, die mit diesen Eltern aufwachsen, die eben so ein Trauma mit sich schleppen? Denen gibt er da eine Stimme, und diesen Text fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Es gab Arbeiten, die sehr experimentell angelegt waren. Dagegen gab es, sagen wir mal, klassische Erzählungen. In diesem Spannungsfeld, was für Prosa-Arbeiten, die zum Teil auch ins Lyrische gegangen sind, sind Ihnen da sonst noch aufgefallen?
Na, ich würde sagen, gleich der Anfangstext von Sarah Elena Müller war eine Überraschung, gerade in der Hinsicht lyrische Elemente, auch abstrakte Elemente. Er hatte schon einen sehr experimentellen Titel, würde ich sagen, Wen ich hier seinetwegen vor mir selbst rette, hieß er. Und es ging um eine Wohnung, in der sich eine Ich-Erzählerin mit einem Rio trifft. Aber Rio haust nur in diesem Zimmer. Man weiß auch gar nicht genau, was in diesem die Erzählerin sagt einfach Gebiet, was in diesem Gebiet passiert. Es ist so ein Chaos aus allem Möglichen. Und irgendwann bemerkt man, aha, da gibt es auch eine Türschwelle, die spricht. Es gibt einen Dr. Shaw, ein Therapeut, der in irgendeiner Form des ordnenden Gehirns dort sein soll, es aber nicht ist, wie man schnell bemerkt. Also man denkt, was ist das? Was passiert hier? Die Jury hat daraus dann geschlossen, es ist eine Entzugsgeschichte auf allen Ebenen, also Entzug von Sinn vielleicht auch, Entzug von Zusammenhängen, aber auch tatsächlich wahrscheinlich ein Drogenentzug. Und das war schon ein sehr experimenteller Text, irgendwo zwischen Kafka und Malina von Ingeborg Bachmann, würde ich sagen.
Ganz anders ging es zu in einem Text, der auch viel diskutiert wurde, in der Jury, aber dann auch später auf den Empfängen rund um das Festival. Ganz anders strukturiert, Dennis Pfabe. Die Möglichkeit einer Ordnung heißt in das Prosastück. Und im Titel steckt ja im Grunde genommen schon drin, dass es hier ganz anders zugeht. Wir gehen nämlich in den Baumarkt. Worum geht's?
Ja, wir gehen in den Baumarkt mit einem Erzähler, der dorthin kommt, um Teile zu kaufen, ein Haus zu bauen, in dem er mit seiner Frau leben möchte. Aber man kriegt ziemlich schnell mit. Es geht eigentlich darum, dass es einen Kindsverlust gibt. Also dieses Paar, das sowieso schon eine zerrüttete Beziehung hat, hat gerade ein Kind verloren. Und dieser Mann, der bleibt einfach in diesem Baumarkt. Ja, der geht einfach nicht mehr nach Hause. Der kauft und kauft, beziehungsweise guckt sich alles an und verschwindet dann irgendwann unter einem Regal, statt nach Hause zu gehen. Und da ist eine sehr berührende Szene, wo er einen vertrockneten kleinen Frosch, der dort gestorben ist, zudeckt mit einem Spatel, den er sich dort gekauft hat. Auf jeden Fall ist es ein Text, der von der Trauer eines Vaters auch spricht, einer zerrütteten Beziehung und das in einem Baumarkt, das hat mir sehr gut gefallen. Dieses Setting und auch diese Idee, einfach mal nicht die Mutter trauern zu lassen, sondern den Vater trauern zu lassen.
Eine ganz andere Tonlage gab es am letzten Wettbewerbstag zu hören. Da konnte auch mal gelacht werden mit einem Glas Gurkel. Es ist ja immer ganz erfrischend, wenn es so unterschiedliche Stilrichtungen und Tonlagen gibt. Ganz konkret, konnten Sie mitlachen?
Absolut konnte ich mitlachen. Es ging ja um die Gurke des Anstoßes gewissermaßen, wurde zu einem absurden Geschehen, das eine ganze Stadt mitgerissen hat. Also großartiger Text. Ich kann auch wirklich nur sagen, hören Sie sich den nochmal an, lassen Sie sich den nochmal vorlesen. Es steht alles im Internet oder am besten vorlesen lassen. Wollte gerade sagen, selber lesen, aber vorlesen lassen ist noch besser, weil die Autorin auch noch so großartig so ein Glas Gurken auf ihrem Tisch stehen hatte. Man hat die ganze Zeit überlegt, macht sie die jetzt noch auf am Ende? Oder
bespritzt sie das Publikum mit Gurkenessigwasser, denn das ist der Stein, nein, die Gurke des Anstoßes, dass jemand einen kleinen Text schreibt und sich darüber mokiert, dass dieses Gurkenwasser doch gefährlich ist. Und dann kommt es in den sozialen oder unsozialen Medien zu großen Debatten, ob man jetzt Essiggurken verbieten soll oder auch nicht. Vielleicht sprechen wir mal ganz grundsätzlich über die Frage, welche Texte möglicherweise einen Nachklang haben. Die Arbeiten haben ja eine vorgeschriebene Länge. Manchmal sind sie Ausschnitte aus größeren Prosastücken. Welches Werk, welche Erzählung würden Sie denn gerne weiterlesen wollen, wenn das möglich wäre?
Ich weiß, dass Tichan Sila schon ein Buch geschrieben hat, was jetzt rausgekommen ist, in dem sein Text eine Rolle spielt oder diese Konstellation seines Textes. Das Buch werde ich auf jeden Fall, es liegt schon auf meinem Schreibtisch, ehrlich gesagt, das werde ich jetzt nach dem Bewerb auf jeden Fall aufschlagen. Und wenn Sie danach fragen, was für Texte so im Gedächtnis bleiben, dann würde ich tatsächlich nochmal zum Anfang zurückkommen. Ulrike Heidacher, sie hat ja einen Text geschrieben, der so eine Klagenfurter Textkategorie bedient, nämlich dieses das Sterben begleiten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Eva Sichelschmidt vor, ich glaube, 2 Jahren. Und das sind Texte, da muss ich selber sagen, ganz persönlich, die bleiben mir im Kopf, die bleiben bestehen.
Auf einen Text würde ich vielleicht ganz gerne noch eingehen, weil der es auch geschafft hat, eine sehr besondere und, wie ich fand, kongeniale Form für den Inhalt des Textes zu finden, nämlich das Stück »Eine Treppe aus Papier« von Henrik Santo, ein Autor, der von einem Haus erzählt mit vielen Räumen. Und da sprechen die Räume, da sprechen die Heizungsrohre, da sprechen die Gegenstände gewissermaßen zu den Menschen, die jetzt wohnen und durch die Geschichten hindurch. Frau Schumacher, wie hat dieses Werk auf Sie gewirkt?
Ich denke, es ist einer der poetischsten Texte, die wir hier gehört haben. Auch sehr experimentell in der Erzählfolge, weil es so eine Dingerzählung ist, die auch mit Aufzählungen funktioniert hat. Ich würde sagen, sehr lesebühneninspiriert. Auch der Vortrag kommt natürlich hier in Klagenfurt immer gut. Und ich fand diese Treppe aus Papier auch so ein schöner Titel. Als Metapher, dieses Haus als Metapher für die Gesellschaft, in dem die Erinnerungen gespeichert sind, in dem sich die Zeiten begegnen, in dem sich die Vergangenheiten übereinander legen und auch ja eine Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt wird. Mich hat das so ein bisschen an Peter Nadasch erinnert. Es drehte sich ja tatsächlich darum, dass sich so ein kollektives Gedächtnis und Erinnern immer wieder neu formiert und dass Vergangenes nichts vergangen ist. Davon hat auch Tijan Sila erzählt. Also eigentlich gab es ganz viele Korrespondenzen, finde ich, zwischen den Texten. Die Dingerzählung zum Beispiel, also dass plötzlich Türschwellen oder Häuser anfangen zu erzählen. Dann die Dinge, die geordnet werden müssen. Und tatsächlich gab es Kriege, die miterzählt wurden. Also man hatte an vielen Stellen diese Gewalterfahrungen, vielleicht nicht der Ich-Erzähler, aber der Generation vorher in ihrer ganzen DNA-Haftigkeit gewissermaßen erzählt.
Vielleicht machen wir mal einen Strich drunter. Ich weiß, das ist nicht leicht zu formulieren und da geht es ja auch nicht um mathematische Genauigkeit. Aber wie beurteilen Sie die literarische Qualität der Texte sozusagen im Ganzen und vor allem im Vergleich zu den Vorjahren, wenn man das überhaupt machen kann?
Ach, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht. Ja, diese Frage, die stelle ich mir wirklich jedes Jahr. Na, wie ist denn der Jahrgang? So eine Frage, die man sich, glaube ich, auch hier seit 77 stellt. Und ich glaube, sie ist niemals wirklich beantwortbar. Ich fand überraschend gute Texte dabei. Ich fand überraschend belanglose Texte gab es auch. Aber alles in allem ist es doch so, unterm Strich, man sitzt hier jetzt und lässt das alles nochmal Revue passieren. Und dann ist es doch immer wieder eine gute Mischung, die man präsentiert bekam mit Highlights und mit Lowlights.
Na, wie das so eben ist, beim Wettlesen in Klagenfurt. Die MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Ich höre dir zu. Musik der österreichischen Band Wanda von ihrem neuen Album Ende nie. Ich höre dir zu. So könnte auch die wichtigste Maxime für die 7 Mitglieder der Bachmann-Preis-Jury lauten, die nicht nur bei den Lesungen der Autorinnen und Autoren, sondern auch bei den Analysen der Kolleginnen und Kollegen aus der Juryrunde genau zuhören müssen, wenn ein sinnvolles Gespräch über Literatur zustande kommen soll. Tatsächlich lebt der Bachmann-Wettbewerb nicht nur von den Texten und dem Auftritt der Kandidaten und Kandidatinnen. Ein wesentlicher Bestandteil der live im Fernsehen, nämlich auf Dreisat übertragenen Veranstaltung, ist die publikumswirksame Diskussion der Jury. Wie sah das in diesem Jahr aus? Gab es wilden Streit oder eher zur Schau gestellte Harmoniesucht? Eine Kritik der Kritik liefert nun Gerrit Bartels, Feuilletonist des Berliner Tagesspiegel und Juror der SWR Bestenliste.
Es war am Freitagnachmittag, nach der letzten Lesung von Kaschka Brila, als sich zwei Jurymitglieder wieder einmal uneins zeigten. Brigitte Schwenz-Harrand hatte sehr elaboriert den von ihr eingeladenen Text verteidigt. Man könnte sagen, sie hatte Brilas Text in seiner ganzen diskursiven Vielgestaltigkeit erklärt. Und zwar so schön, dass Klaus Kassberger ihre Interpretation gar interessanter fand als den Text selbst. Doch Philipp Tingler, der nach Schwenz-Harrand das Wort ergriff, beklagte Selbstbezüglichkeit und Immanenz in Brilas Text, fand ihre Literatur altbacken, nannte sie obsolet, einen begleitenden Katalogtext. Das wiederum wollte Schwenz-Harrand nicht auf sich sitzen lassen. Das ist aber jetzt auch knapp behauptet, sagte sie, ohne einen Beleg. Tingler geriet danach argumentativ in die Bredouille. Das Wortgefecht von Schwenz-Harrand und Tingler stand bei diesem 48. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb stellvertretend für die Diskussion innerhalb der Jury. Und das besonders, wenn die Urteile über die Texte höchst unterschiedlich ausfielen. Die Juroren stellten dann oft die Literatur- und Kritikbegriffe der jeweils anderen in Frage. Wenn jemand nur ein Geschmacksurteil abgab, wurden Argumente gefordert. Wenn Mito Sanyal von einem originellen Text sprach, der sie tief berührt habe, fragte der neben ihr sitzende Philipp Tingler sofort, warum? Er wollte von der gern in Elke Heidenreich-Manier überschwänglichen, emotionalen, stets mit ihren Händen herumfuchtelnden Sanyal literaturkritische Argumente hören. Er wollte vor dem Hintergrund von Form und Sprache ein Urteil hören. Und trotzdem, auch der neue Juryvorsitzende Klaus Kassberger ließ es sich nicht nehmen, einen Text langweilig zu nennen, wie den von Dennis Farbe. Oder Kassberger rief einfach mal so ins ORF-Studio, ich kann Texte, in denen Gegenstände sprechen, nicht ausstehen. Ich hasse den kleinen Prinzen, ich hasse Harry Potter, das geht mir auf den Nerv. Doch einen Tag später widerlegte er das von ihm an dieser Stelle beklagte Kindergartenniveau, als er Henrik Santos Text begeistert feierte. Darin erzählen die Wände und Räume eines Hauses in der ersten Person Plural. Was aber wie in den beiden vergangenen Jahren auffiel, Literatur- und Kritikbegriffe werden mehr und mehr politisch eingefärbt. Ästhetische Kriterien sind dann schon mal Auslegungssache und hängen eng zusammen mit der politischen Haltung. Ja, Körperlichkeit, Empathie und Ethik haben Einzug gehalten bei der Bewertung von Texten. Mito Sanyal ist dafür vielleicht das herausragendste Beispiel. Das identifikatorische Lesen ist Teil ihrer Art von Literaturkritik. Das kann man problematisch finden, das verleiht aber den Jury-Diskussionen in Klagenfurt eine zusätzliche Lebendigkeit, gerade weil sich Philipp Tingler oder auch Mara Delius notorisch an Sanyals Literaturkritik stoßen. Die offensichtlichsten Antipoden sind da Philipp Tingler und Mito Sanyal. Sanyal feierte Tijan Zillers Text zum Beispiel auch deshalb, weil sie glaubt, dass dieser den deutschen Rassismus anprangert, was Tingler und andere nicht so sahen. Und Tingler begegnete Sanyals Schwärmerei für Olivia Wenzels Text sofort damit, dass dieser, so Tingler, mit modischen Begriffen von Identitäten arbeite. Später, als die weibliche Erzählerin in Johanna Seebauers Gurkal-Text sagt, sie sei kein Meinungsschreiber und sich Sanyal daran nicht störte, rief Tingler ironisch triumphierend aus, Mito Sanyal hält ein flammendes Plädoyer für das generische Maskulinum. Gerade aber auch bei Wenzels Text, der in den sozialen Medien über die Maßen gefeiert wurde, taten sich die auch in der Literaturkritik entstandenen ideologischen Gräben auf. Delius und Tingler wollten einen reinen Thesentext gelesen haben. Mito Sanyal und Laura Deweck bekamen sich nicht ein vor Begeisterung und Deweck sprach gar von Stolz, diesen Text mitgebracht zu haben. Ähnliches passierte nach der Lesung von Mitya Mahmud, da Tingler und Delius versuchten, die Euphorie von Sanyal und Klaus Kassberger zu dämpfen. Tingler sprach da von ästhetischen Überdehnungsübungen. Laura Deweck, die für die ausgeschiedene Juryvorsitzende Insa Wilke in die Jury nachrückte, war dann leider das blasseste und schwächste Jurymitglied. In der Regel beurteilte sie die Texte danach, ob diese zeitgemäß seien oder aktuelle Themen aufgreifen. Dass sie immer von Traumas statt Traumata sprach und einer eindeutig psychiatrischen Krankheit wie der Schizophrenie mit dem Psychologen beikommen wollte, geschenkt. Doch diese Blässe gehört womöglich zu einem Jurydebüt dazu. Auch Mara Delius und Brigitte Schwenz-Harrand wirkten bei ihren ersten Klagenfurter Juryauftritten unsicher und nervös. Jetzt sind sie angekommen. Dieses Jahr ragten sie heraus. Beide argumentierten zumeist nahe am Text, ohne sich darin zu verlieren, so wie beispielsweise der stets in den Texten blätternde, Textstellen suchende, findende und dann zitierende Literaturwissenschaftler Thomas Stressle. Und, auch sehr wichtig, Delius und Schwenz-Harrand kamen ganz ohne den angeberischen Furor aus, der Klaus Kassberger und den ansonsten häufig richtig liegenden, auf den Punkt kommenden Philipp Tengler auszeichnend. Kassberger wiederum scheint sich ähnlich wie Deweck noch einfinden zu müssen in seine neue Rolle. Zu oft ging sein von Selbstgefälligkeit nicht ganz freies Temperament mit ihm durch. Zu wenig versucht er sich als Mittler seiner Mitstreiter, zu offensichtlich führt er immer mal wieder die Fußball-Europameisterschaft ins Diskursfeld. Man mochte ihn nicht immer witzig finden, wenn er seine Baumarkt-Aversion zum Besten gab oder gestand, mittags immer ein Gurkenglas in seinem Büro zu haben. Und trotzdem, Klaus Kassberger weiß am Ende nur zu genau, dass der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vor allem auch ein Fernsehformat ist und darin die unterhaltenden Momente nie fehlen dürfen.
Es ist wurscht, wo du herkommst, solange du weißt, wohin du gehst. Ganz egal, wie viel du aushältst. Ich will
Sie hören die Sondersendung zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Lesenswert-Magazin hier auf SWR Kultur. Wenn die Bachmann-Preis-Jury über die Texte spricht, müssen die Autorinnen und Autoren eigentlich schweigen. Es gab in der fast 50-jährigen Geschichte auch einige wenige inzwischen legendäre Ausnahmen, die sich die Kritik nicht gefallen ließen und sich wehrten. Aber meistens waren solche aufmüpfigen Reaktionen nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe die Autorinnen und Autoren in diesem Jahrgang nach ihrer Lesung gefragt, mit welchen Erwartungen sie nach Klagenfurt gefahren sind und was sie dann von der Besprechung ihrer Texte gehalten haben.
Ich habe vor allem erwartet, viel Spaß zu haben, viele nette Leute kennenzulernen und Texte zu entdecken. Also ich war ja begeistert davon, dass Herr Tingler mal einer Meinung war mit den anderen. Das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht habe ich es aber ein bisschen gehofft, weil ich auch einen Ambivalenzfetisch habe. Ich heiße Sarah Elena Müller, komme aus Bern.
Meine Erwartung war, unter Menschen zu sein, ein cooles Festival zu haben und eine halbwegs spannende Lesung. Ich war überrascht, wie viel ich davon mitgekriegt habe. Ich habe gedacht, ich werde vielleicht irgendwie so ein bisschen in meiner eigenen Welt sein und gar nicht so genau zuhören. Aber ich war recht ruhig und habe mir das alles angehört. Ich finde halt einfach auch witzig, auf welche Sachen sie kommen und welche Wünsche sie haben, wie dass man von einem Text etwas lernen muss. Also ich schreibe keinen Text, um eine Moral dem Publikum mitzugeben. Das habe ich sehr interessant gefunden. Ulrike Heidacher. Und ich lebe in Wien.
Ich denke, es geht darum, jetzt für mich persönlich meinen Text zu präsentieren und die offenen Ohren, die es für diesen Text gibt, zu erreichen. Und das ist hier eine Plattform, eine Möglichkeit, das zu tun. Und alles andere, wenn ich Ihre zweite Frage bereits vorgreifen kann, was dann die Jury dazu sagt, das tut sie, aber das interessiert mich quasi sekundär. Also es ist jetzt nicht... Ich erwarte mir quasi kein Werteurteil von dieser Jury. Ich erwarte mir einfach eine Diskussion und die hat in einem gewissen Sinne stattgefunden. Und dann gibt es noch ganz viele andere Leute, die zuhören. Es wird übertragen, es wird, keine Ahnung, Sie haben es zugehört, x Leute, Verlage. Ich glaube, das ist das Interessante an dieser Veranstaltung, dass der Text eigentlich Leute erreichen kann. Das Urteil ist für mich sekundär. Ich bin Jocak aus Zürich.
Also ich wusste, dass ich sehr angespannt sein würde, dass es auch eine sehr anstrengende Lesung sein würde, weil es eben diesen Wettbewerbscharakter hat. Das heißt, ich kam so mit der Erwartung wie vor einer großen Prüfung. Ich fand die Diskussion hellsichtig, freundlich und interessant. Selbst für mich tatsächlich als der den Text geschrieben hat, war es interessant zu hören, was andere darin sehen oder wie sie ihn verstehen. Ich bin Tian Silla aus Kaiserslautern.
Ich bin mit einer extrem simplen Vorstellung, Erwartung, Hoffnung nach Klagenfurt gereist, die nämlich darin bestand, meinen Text einem Publikum vorlesen zu dürfen, was immens viel größer ist als das, was ich sonst erreiche. Ich war tatsächlich relativ beglückt, weil ich das Aufnehmen von und Suchen nach Fäden der Jurydiskussion als sehr konstruktiv erlebt habe. Ich heiße Christine Koschmider und ich lebe in Aachen an der Elbe.
Ich habe erwartet, dass eine interessante Once in a lifetime experience wird irgendwie. Und wann hat man mal so eine absurde Situation? Auch die Diskussion, auf die habe ich mich auch eigentlich gefreut. Also auch einfach zu sehen, welche Kritik nimmt man an, welche nicht. Sophie Stein aus Berlin.
Ich bin mit der Hoffnung hergefahren, dass ich tolle Texte höre und spannende, andere schreibende Menschen kennenlerne und einen guten Auftritt hinlege. Und ja, bislang funktioniert das alles ganz gut. Ich habe die Jurydiskussion als sehr produktiv wahrgenommen. Das ist ein Text, der in seiner Ausrichtung das Potenzial zum Spalten hat. Insofern war ich da im Vorfeld schon auch ein wenig nervös, in welche Richtung das Pendel ausschlagen mag. Und ich fand die Kritikpunkte sehr hilfreich für die weitere Entwicklung dieses Textes und bin dankbar für die Eindrücke und finde das aber auch sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich die Leseweisen sind. Also gerade das Wimmelbild, an dem manche sich gestritten haben, wo sie sagten, ja, das findet für mich statt, oder aber wo andere dann wieder sehr vehement dagegen argumentiert haben, dass es eben kein solches sei. Das war spannend zu beobachten und ich habe viel gelernt. Henrik Santo aus Hannover.
Ich bin eigentlich mit völlig offener Erwartungshaltung hier hingefahren und mich gefreut, mich einfach darauf einzulassen, die Tage auf mich zukommen zu lassen, mir die anderen Texte anzuhören, meinen eigenen Text einfach lesen zu können und war natürlich gespannt auf ein Feedback. Das ist eine interessante Situation, da auf dem Stuhl zu sitzen und das so laufen zu lassen. Ganz ehrlich, mein Job war halt für mich in meinem Kopf fertig, nachdem ich den letzten Satz der letzten Seite gelesen hatte und alles andere ist dann nur noch Teil der Show. Mein Name ist Dennis Farbe, ich komme aus Bonn.
Eine O-Ton-Collage mit Stimmen jener Autorinnen und Autoren, die sich an den Lesungen zum diesjährigen Bachmann-Preiswettbewerb beteiligt haben. Und später in der Sendung hören wir noch weitere Stimmen aus dem Feld der Teilnehmenden. Seit fast einem halben Jahrhundert fährt die Literaturbranche ins sommerliche Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb. Dabei wird nicht nur auf der ORF-Fernsehbühne über Literatur diskutiert, auch jenseits der Scheinwerfer gehen die Gespräche unter Verlagsleuten und Journalisten weiter. Die Frage dabei lautet oft, wer unter den Kandidaten und Kandidatinnen hat möglicherweise Chancen auf eine literarische Karriere? Nicht wenige Autorinnen und Autoren haben bereits einen Vertrag in der Tasche, wenn sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur auftreten. Andere allerdings nicht. Die Preisträgerinnen und Preisträger können ihren Erfolg jedenfalls in aller Regel nutzen, um bessere Konditionen fürs nächste Buch herauszuschlagen oder auch von einem kleineren zu einem größeren Verlag zu wechseln. Es geht also auch ums Literaturgeschäft, um das Entdecken und Einkaufen von Texten, das Bekanntmachen und Bewerben von Talenten, die Aufmerksamkeit verdienen. Jessica Beer ist programmverantwortliche Lektorin beim renommierten Wiener Residenzverlag und ich freue mich, dass Sie hier in Klagenfurt im Studio sind. Guten Tag, Frau Beer.
Ich freue mich auch, danke.
In diesem Jahr hat die Autorin Kashka Brila am Bachmann-Wettbewerb teilgenommen, die im Residenzverlag bereits zwei Romane veröffentlicht hat. Wie hat sich denn ihr Schützling heute geschlagen?
Also ich sage mal, der Schützling hat sich gut geschlagen. Wie sich die Jury geschlagen hat, ist eine andere Frage. Aber ich würde sagen, es war eine kontroversielle Diskussion, wie heuer ja viele Diskussionen kontroversiell sind. Das Erstaunliche war, dass die Frontlinie dieser Kontroverse wirklich exakt die Geschlechtergrenze markiert hat. Das war auffallend, weil es ein Text ist, der eigentlich ganz andere Themen verhandelt. Trauer, Verlust, Überleben, Geschichte und an der Oberfläche diese Art von Reflexen gar nicht hervorrufen müsste. Ich denke, der Schützling hat sich gut geschlagen und nun sind wir, glaube ich, beide froh, dass es vorbei ist.
Vielleicht schauen wir uns den Text ein bisschen genauer an. Es ist eine Art literarische Trauerarbeit. Es geht einerseits um eine Krankheit, die Ich-Erzählerin mit sich herumschlägt. Ich glaube, das Wort Corona kommt nicht vor, aber es ist von starker Müdigkeit die Rede. Also nehme ich an, dass es sich um eine Corona-Erkrankung handelt. Und auf der anderen Seite geht es um den Schmerz der Vergangenheit, der in irgendeiner Form aufgearbeitet werden soll. Jedenfalls hat die Erzählerin dem Vater das Versprechen abgenommen, diese Geschichte zu erzählen. In was für einem literarischen Tonfall ist dieser Text gehalten?
Also der Text ist in jedem Fall von einem sehr, sehr starken Formwillen geprägt. Das ist ein Text, der sich sehr, sehr genau überlegt, wie er die beiden oder eigentlich drei Zeitebenen, wie er sie verschachtelt, wo er sie anruft. Das ist ein Text in der ersten Person, Sie haben es gesagt, aber es ist ein Text, der auch ein sehr starkes Du hat, das diesen Vater als ein Du adressiert. Und es gibt dann noch ein anderes Du in dem Text, das hin und wieder reinkommt aus der sozusagen Außenwelt. Das ist ein relativ klaustrophobischer Text, muss man auch sagen. Die Erzählerin hat nicht nur Corona, sie hat es in der Frühzeit, wo also wirklich noch es einerseits mit sehr, sehr viel Angst und Unsicherheit und also wirklich auch Todesangst behaftet war und andererseits mit sehr, sehr starken Isolierungsmaßnahmen. Also die Erzählerin ist sehr allein und sie hat eigentlich drei Ansprechpersonen. Das Du des Vaters, dem sie versprochen hat, seine Geschichte zu erzählen. Die hat sie aufgezeichnet auf Tonbänder. Das Du einer Freundin oder Partnerin, mit der sie hin und wieder skypt. Und ein tierisches Du, nämlich ein Krähenbaby, das auf diesem Wagenplatz, wo die Erzählerin wohnt, eines Tages strandet und um das sie sich kümmert.
Als eine Art von vielleicht auch Therapie, man weiß es nicht so genau, jedenfalls wird das nicht weiter ausgeführt. Es wird dann am Ende des Textes auch noch Celan zitiert. Mein Eindruck war, die Jury fühlte sich überfordert. Jedenfalls ist es ein Text, den man nicht so im Vorbeigehen lesen kann, sondern man muss sich eigentlich mit ihm also wirklich intensiv beschäftigen. War möglicherweise Bachmann der falsche Ort, diesen Text zu präsentieren?
Auf gar keinen Fall. Ich bin völlig mit allem einverstanden, was die Jurorin, die Kaschka Brüller eingeladen hat, also Brigitte Schwenz-Harrand, gesagt hat. Ich finde, sie hat den Text in einer Weise in ihrem Statement beschrieben, erklärt und auch ihre Motivation für die Einladung deutlich gemacht. Ich könnte dem nur zustimmen. Es ist ein Text, der viele Ebenen hat, aber dem es schon auch gelingt, diese Ebenen immer wieder zusammenzuführen und in dem Sinne ja keine Fragen offen zu lassen, sondern es ist ja eigentlich eine Zustandsbeschreibung eines Ichs, das in einer sehr angstbesetzten, klaustrophobischen Situation ist und versucht, dieser Situation in unterschiedlicher Weise zu entkommen, sei es in der Erinnerung, sei es eben in dem, dass ich selber zu einem Caregiver wird, wie Mitosanial auch gesagt hat, und sich um dieses Krähenbaby kümmert in so einem Gefühl von, wenn es mir gelingt, dass dieses kleine Wesen überlebt, dann werde ich vielleicht auch überleben. Und ich finde das einer der reizvollen Aspekte dieses Textes, dass das so ein Krähenbaby, auch wenn es Kasperger nicht gefallen hat, ja jetzt nicht ein Tier ist, das man so ganz offensichtlich mit Niedlichkeit und Fürsorge assoziiert, sondern es ist ein ziemlich randalierendes Wesen.
Das glaube ich gerne. War es Ihre Idee oder die der Autorin, beim Bachmann-Preis teilzunehmen?
Es ist niemals meine Idee, wenn Autorinnen, wenn meine Autorinnen oder Autorin des Verlags teilnehmen. Das ist nicht eine Situation, es ist eine exponierte Situation, es ist eine schwierige Situation und es ist nicht eine Situation, die ich jemandem vorschlagen oder zumuten wollen würde, wenn er oder sie das nicht aus eigenem möchte. Und insofern sich dann zu dieser Situation auch verhalten kann.
Was kann von Verlagsseite getan werden und vielleicht auch von Seiten der Lektorin, damit der Auftritt in Klagenfurt zum Erfolg wird?
Also als Lektorin mache ich das, was ich immer mache. Ich arbeite am Text. Natürlich gibt man Support und Unterstützung und Anwesenheit, aber die wesentliche Arbeit ist natürlich die Arbeit am Text.
Vielleicht schauen wir mal ganz grundsätzlich aufs Buchgeschäft. Ich habe das ja schon in der Anmoderation auch ein bisschen angedeutet. Es gehört, wie ich weiß, zum Dauerärger von kleineren Verlagen, vor allem aus Österreich, dass sie oft nur als Talentscouts wahrgenommen werden, dass ihre Autorinnen und Autoren, wenn sie Preise gewinnen, schnell zu einem größeren und meistens dann auch noch zu einem deutschen Verlag gehen. Wie stark ist denn die Konkurrenz auch im Hinblick auf Klagenfurt etwa für den Residenzverlag und wie gestaltet sich das? Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie im Grunde genommen Sie hier nach Klagenfurt kommen zum Bachmann-Wettbewerb und Erfolg haben mit Ihrer Autorin, mit Ihrem Autor und am nächsten Tag ist der Superstar schon wieder weg?
Natürlich kann das passieren. Das letzte Mal, dass ich mit einer Autorin da war, war 2017 mit Barbie Markovic, die danach immerhin noch zwei und, wie ich meine, sehr erfolgreiche Bücher bei uns gemacht hat. Also kann ich das so nicht bestätigen im Moment.
Sie fahren regelmäßig nach Klagenfurt. Haben Sie hier schon mal ein Talent entdeckt, mit dem Sie dann später zusammengearbeitet haben?
Nicht auf der Bühne.
Das heißt,
also im Umfeld, im Gespräch, im Umfeld des Bachmann-Preises, des Redens, des Kennenlernens ja nicht von der Bühne weggescoutet. Nein.
Naja, man muss sich das tatsächlich für all diejenigen genauso vorstellen, die hier noch nie am Wörthersee waren. Es gibt nicht nur die Lesung, sondern es gibt viele Veranstaltungen drumherum, ein Rahmenprogramm und es gibt Empfänge. Und da trifft sich dann in der Tat die Literaturbranche und so kann ich mir das dann auch gut vorstellen. Ich habe mit einigen Autorinnen und Autoren gesprochen, die sich das hier mal angesehen haben, ganz junge, die einfach mal gesagt haben, na, vielleicht ist das was für mich, aber ich gucke mir das erstmal so an. Und die waren dann aber auch schon im Gespräch mit Verlagen. Das hat mich dann sehr beeindruckt, wie professionell die das auch angegangen sind. Vielleicht mal grundsätzlich gefragt, welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach der Bachmann-Wettbewerb für den Literaturbetrieb, in dem es ja doch ziemlich viel auch mittlerweile digital zugeht? Wie wichtig ist die Anwesenheit hier in Klagenfurt?
Ich glaube, die kann, und das haben wir in den Pandemiejahren gelernt, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einerseits natürlich das Zusammentreffen des gesamten Betriebs, aber auch die Art von Aufmerksamkeit, die für Texte da ist, für AutorInnen da ist, kann eigentlich mit nichts verglichen werden, auch nicht mit dem renommiertesten Preis. Und dann ist es ja nicht zuletzt der einzige Ort, wo wirklich 3 Tage lang konsequent, qualitätvoll, kontroversiell über Literatur geredet wird.
Ja, dann hoffen wir, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Jessica Beer, Lektorin beim Wiener Residenzverlag und ihre Autorin Kaschka Brila, hat in diesem Jahr am Bachmann-Wettbewerb teilgenommen. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das letzte Wort in dieser Sendung zu den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur haben auf jeden Fall die Autorinnen und Autoren, die sich getraut haben, mir kurz nach der Lesung 2 Fragen zu beantworten, nämlich mit welchen Erwartungen sie nach Klagenfurt gefahren sind und was sie von der Jurydiskussion gehalten haben.
Ich bin mit der Erwartung hergefahren, dass ich in einem wunderbaren See baden werde und dass es mich sehr entspannen wird. Ich bin mit der Erwartung hergekommen, dass vermutlich Philipp Tingler meinen Text nicht mag, denn er mag grundsätzlich, glaube ich, Identitätspolitik nicht so. Aber genau, ich bin trotzdem gekommen und bin auch mit der Erwartung hergefahren, dass ich sehr viel Alkohol trinken werde. Ja, sehr unterschiedliche Stimmen, sehr unterschiedliche Leseeindrücke, breit gefächert, was, glaube ich, auch dieser Text, der ja wirklich sehr vieles ineinander versucht zusammenzubringen, legitimerweise provoziert. Ich heiße Olivia Wenzel, ich komme aus Weimar in Thüringen, Deutschland, der Goethestadt.
Ich bin nach Klagenfurt gekommen mit der Erwartung und der Hoffnung, diesen Text so zu präsentieren, wie ich ihn ausgearbeitet habe. Ich habe die Jury-Diskussion tatsächlich so erlebt, wie ich mir erwartet habe, dass sie sein wird, weil ich mir wirklich sicher war, dass dieser Text polarisierend sein wird und genau auf dieser komischen Gender-Linie polarisieren wird, sodass dann letztendlich 4 Frauen quasi für den Text sprechen und ihn verteidigen und die 3 Männer in der Jury ihn abwerten. Ich heiße Kaschka Brilla und ich bin aus Wien angereist.
Also nach Klagenfurt gekommen bin ich vor allem mit großer Angst und einfach irrsinnige Anspannung und Nervosität. Und das hat sich dann so über die letzten 3 Tage aufgebaut und immer wieder abgebaut. Das kam so in Wellen, aber es ist natürlich für eine Autorin, die zwar einige Lesungen schon gemacht hat, aber sich dann so ins Fernsehen zu setzen und einer Jury-Diskussion auszusetzen, das ist schon eine ganz neue Situation. Und ich hatte einfach großen Respekt vor diesem Moment und habe nicht einschätzen können, wie fühle ich mich dann, wie verhalte ich mich, wird meine Stimme versagen, werde ich einen Frosch im Hals haben, sowas, werde ich das Wasserglas umschmeißen, werde ich vom Sessel fallen, solche Angstfantasien entwickelt man dann. Und ja, das wurde dann ein bisschen besser, als man die Kandidaten und Kandidatinnen kennengelernt hat und man gemerkt hat, ja, wir sind ja alle eigentlich im selben Boot. Und die Jury-Diskussion war für mich okay, weil die Juroren und Jurorinnen waren zu mir sehr nett. Es hätte eigentlich nicht besser laufen können für mich, glaube ich. Ich hatte das Gefühl, dass sie meinen Text auch verstanden haben, wobei der war auch, glaube ich, gar nicht so schwer zu verstehen. Er hat da jetzt nicht mit großen Metaphern gearbeitet. Natürlich kann man da auch immer viel mehr reinlesen als das, was da steht. Das haben sie teilweise auch gemacht. Und für mich war es dann auch, als ich gemerkt habe, okay, die sind irgendwie alle nett zu mir, war es dann sehr interessant zu hören, was die Gründe dafür waren, dass sie den Text mochten oder welche Schwächen sie gesehen haben. Und das war irgendwie sehr interessant für mich. Johanna Seebauer aus Österreich.
Mit schwierigen oder mich herausfordernden Erwartungen und einigen kleinen Hoffnungen. Ich kann die Erwartungen gar nicht, also das wäre, glaube ich, jetzt ein sehr weites Feld, das ich aufmachen könnte, aber natürlich ist es ein Raum, der einen bestimmten Habitus vielleicht auch voraussetzt und auch ein Publikum, das ich noch nicht so lange hinter mir stehen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich die Vortragssituation anschaut. Und alles in allem wurden meine Erwartungen manchmal leider erfüllt und an anderen Stellen schönerweise auch gebrochen. Also erstmal war ich sehr überrascht, dass doch so viel wertschätzende Beiträge und eine Öffnung des Literaturbegriffs, aber auch die Gleichzeitigkeit von dem, was mein Text zumindest möchte, nämlich sowohl auf dem Papier zu funktionieren, für einen Kanon, für ein Bildungsbürgertum zu funktionieren und gleichzeitig aber eben auch neuere Strömungen von Literatur und vielleicht auch den anderen Kanon schon mal vorzustellen. Der Text ist ja auch immer wieder der Versuch, sich vorzustellen, sowohl etwas vorzustellen, als auch so to introduce itself. Ich war nicht überrascht, dass ein Jurymitglied einfach nicht wollte. Ich glaube, das ist problematisch für die Zukunft dieses Wettbewerbs, denn als ich ganz, ganz viel Angst hatte, habe ich irgendwie gesagt, dass ich für die Hoffnung lese und nicht für den Zweifel, denn ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass ich auch ein bisschen an dieser ganzen Konstellation, an der Struktur hier zweifle. Und ich glaube, dass wenn der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb auch in den nächsten Jahren noch seine Relevanz beibehalten möchte, dass die Jury auch mehr wollen muss. Mirja Mahmut und ich komme aus Bochum.
Ich verfolge Bachmann-Preis schon seit 20 Jahren. Also, und ich hatte es immer wahnsinnig fasziniert, also wie das abläuft, also die Jury-Diskussionen. Und natürlich, wo ich jetzt hierher also gekommen bin, ich habe mir natürlich gewünscht, dass die Jury meinen Text eben auf diese Weise hört und liest, wie sie es eigentlich auch tatsächlich gemacht haben. Und ich bin eigentlich sehr glücklich über diese Jury-Diskussion. Die haben die Themen und Aspekte und Leitmotive des Textes gesehen, die mir am wichtigsten waren. Ich bin Tamara Steiner und ich komme aus Kirschko, wohne aber in Wien.
Das waren Stimmen von Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr am Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis teilgenommen haben. Damit kommen wir zum Ende dieser Sonderausgabe des Lesenswert-Magazins anlässlich der 48. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Sie können die Sendung auch auf unserer Homepage swrkultur.de und in der ARD-Mediathek nachhören. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.